Wenn oft Krisenzeiten kommt, dann merkt man, wie wichtig manche Kleinigkeiten sein können. Ich möchte euch heute einladen, so eine Krisenzeit in der Bibel mit aufzuschlagen. Nämlich Jesaja Kapitel 36. Jesaja Kapitel 36. Vielleicht ist es eine Geschichte, die wir alle schon gut kennen. Aber ich möchte sie heute trotzdem mit euch nochmal intensiv anschauen. Denn ich glaube, es ist eine der wichtigsten Geschichten des Alten Testaments. Warum komme ich zu der Schlussfolgerung? Nun, diese Geschichte finden wir im Alten Testament dreimal beschrieben. Und das ist selten. Manche Geschichten oder viele Geschichten finden wir zweifach beschrieben. Klar, wir haben das Buch Könige und Chronike, die teilweise die gleiche Zeit anschauen, die Könige Judas. So finden wir manche Begebenheit zweimal, aber Jesaja berichtet uns diese Begebenheit noch einmal, ein drittes Mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die einzige Geschichte ist. Wenn ihr andere Geschichten wisst, die dreimal berichtet werden, dann könnt ihr euch nachher bei mir melden. Ich denke aber, dass es zumindest nicht viele davon gibt. Deswegen möchte ich Jesaja 36 heute genauer mit euch anschauen. Was ist der Hintergrund? Assyrien ist Weltmacht. Assyrien ist das Land, das den anderen sagt, wo es lang geht. Viele Eroberungen, eine ungefährdete Nation an der Spitze. Auch Juda gehört zu den unterworfenen Königreichen. Auch Juda gehört zu den Königreichen, die Tribut zahlen. Schutzgeld, könnte man sagen. Allerdings geschieht dann etwas. Es kommt Hiskia auf den Thron. Ein neuer König. Und Hiskia ist Gott treu. So wird er eingeschätzt. Das heißt, Hiskia hat eine andere Einstellung als noch sein Vater. Er sagt, wichtiger ist, dass wir unserem Gott treu sind, dass wir ihn allein anbeten und Gottes Schutz ist uns wichtiger als der von Assyrien. Das hat praktische Auswirkungen. Hiskia schafft den Götzendienst ab, er lässt das Land durchreisen, nimmt alle Götzenstatuen weg und er ruft das Volk auf, das Gesetz Gottes zu halten. Er ruft das Volk zur Buße auf, zur Umkehr. Das, was falsch war, wiederherzustellen. Was allerdings auch dazugehört, man könnte ja sagen, naja, das alleine ist ja nicht so schlimm. Man kann ja zu Gott zurückkehren. Allerdings hatte es damals außenpolitische Konsequenzen. Denn die Treue zu Assyrien zeigte sich nicht nur darin, dass man Schutzgeld zahlt, sondern eben auch, dass man die Götzenstatuen des Gottes der Assyrer bei sich aufstellt. Als Zeichen der Loyalität. Und hier ist, denke ich, ein Punkt, der für das Volk wirklich zu Spannungen geführt hat. War es übertrieben von Hiskia zu sagen, auch diese Götzenstatue muss weg? Und auch die Schutzgeldzahlungen an Assyrien müssen eingestellt werden? Ich weiß nicht, ob wir uns da hineinversetzen können, was es bedeutet. Wir leben heute, denke ich, zum Glück in Deutschland seit 70 Jahren in Frieden. Wir haben im Moment wieder viele Befreiungserinnerungen gehabt von KZs. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet hat, in einer Zeit zu leben, wo man keine Freiheit hat, wo man abhängig ist von anderen, wo der Schutz des eigenen Lebens, der Schutz der eigenen Kinder, der Schutz der Frauen etwas ist, was nicht selbstverständlich ist. Hiskia kündigt hier den Vertrag mit der Macht, die alles in den Händen hält. Und es kommt, wie es kommen muss. Im Jahr 722 wird Samaria erobert, das Brudervolk. Und im Jahre 711 beginnt der Krieg gegen Juda. Der syrische König lässt es nicht zu, dass Juda einfach so abfällt. Und so schickt er sein Kriegsvolk, aber vorher noch Boten nach Jerusalem. Und das wollen wir lesen. Jesaja 36, die Verse 4 bis 10. Da lesen wir, und der Rabschake, also der Abgesandte des assyrischen Königs, sprach zu ihnen, sage doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Willst du mir aber sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist denn nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und zu Juda und Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Lass sehen, ob du die Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn? Und du verlässt dich auf Ägypten, um der Wagen und Gespanne willen? Meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin in dies Land, es zu verderben? Nein, sondern der Herr sprach zu mir, zieh hinauf in das Land und verdirb es. Die Rede des Boten hier, und das ist für uns vielleicht die Schwierigkeit, wir kennen die Geschichte vielleicht schon aus der Kindersabbatschule. Wir haben sie schon so oft gehört, wir wissen genau, wie es ausgeht und sagen, naja, war doch überhaupt kein Problem. Hiskia war Gott treu und es ist klar, dass Gott sie beschützen wird. Ich möchte euch ermutigen, zu versuchen, in die Geschichte euch reinzudenken, ohne zu wissen, wie es ausgeht, und wirklich zu versuchen, sich hineinzuversetzen, wie es der Bevölkerung von Jerusalem damals ging. Die Worte, die der Abgesandte hier benutzt, sind keine schlechten Worte und keine falschen. Stopp, 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 nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht zu weit vorlesen. Das Vertrauen auf Ägypten, der ein möglicher Bundespartner in dieser Möglichkeit war, er sagt, Ägypten ist wie ein Rohrstab. Das ist ein Wort, was Gott selber später benutzen wird. Hesekiel. In Hesekiel verwendet der Prophet im Auftrag Gottes die gleiche Bezeichnung für Ägypten. Ein Rohrstab, der sich in die Hand bohrt dessen, der sich auf ihn stützt. Der zweite Punkt, der hier sagt, wenn ihr dem Herrn vertraut, könnt ihr euch wirklich auf ihn vertrauen? Denn Hiskia hat doch seine Altäre abgetan. Und das stimmt zum Teil. Hiskia hat nicht nur die Altäre fremder Götter weggetan, sondern auch Altäre, die Jahwe geweiht waren, also dem Gott Israels. Warum? In den 5 Büchern Mose war vorhergesagt, dass Gott sich eine Stätte der Anbetung aussuchen wird und dass das Volk nur an dieser Stätte die Brand- und Schlachtopfer darbringen soll. Hiskia ist auch dieser Anordnung Gottes aus den 5 Büchern Mose treu. Und so tut er auch Höhenaltäre abschaffen, die für Jahwe, also für den Gott Israels, reserviert sind. Im Denken der damaligen Zeit war Opfern etwas Magisches. Das heißt, je mehr Opfer und je mehr Altäre ein Gott hat, desto mächtiger ist er auch. Das heißt, was der König von Assyrien hier sagen will, wenn ihr eurem Gott die ganzen Altäre wegnehmt, dann wird auch euer Gott schwächer. Es ist vielleicht eine Sache zu sagen, ich bete nur noch diesen einen Gott an. Es klingt so, als wenn der assyrische König sagt, das könnt ihr ja tun. Es ist gar nicht so schlimm, wenn ihr nur noch einen Gott anbetet. Aber wieso nehmt ihr diesem Gott dann noch die Altäre weg und sagt, nur noch ein Altar ist da? Für uns heute ist es so leicht, darüber nachzudenken, weil wir eben klar wissen, es steht in den 5 Büchern Mose, es war Gottes Wort, Also hat es schon seine Richtigkeit. Aber das Denken der damaligen Zeit war eben, Opfer helfen einem Gott, mir etwas Gutes zu tun. Und je mehr Opfer ich bringe, desto mehr hilft es. Und je mehr Altäre ein Gott hat, desto machtvoller ist er. Verstehen wir, warum immer wieder in den Büchern, im Chronikbuch gesagt wird, es war ein treuer König, nur dass er nicht die Höhenheiligtümer abschaffte. Denn diese Heiligtümer waren größtenteils dem Gott Israels geweiht. Und aus menschlicher Sicht macht es keinen Sinn zu sagen, ich kann meine Opfer nur in Jerusalem bringen. Was hat es für Konsequenzen? Nun, der Bevölkerung, die nicht gerade in der Nähe Jerusalems gewohnt hat, war es höchstens 3-mal im Jahr möglich, nach Jerusalem zu gehen. Wer mehr als 1-2 Tagesreisen entfernt gewohnt hat, ist nur zu den großen Hauptfesten nach Jerusalem gekommen. Wenn ihr den Hintergrund kennt, ich weiß, dass damals auch die großen Hauptfeste nicht mehr so gefeiert worden sind. Warum? Weil Hiskia das erste Passafest seit Urzeiten feiert. Aber könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, wenn ihr etwas weiter von Jerusalem entfernt wohnt und Hiskia sagt, ihr dürft nur noch am Tempel in Jerusalem anbeten? Das heißt, dass ihr keine Opfer mehr bringen könnt, größtenteils. Vielleicht 1-2 Mal im Jahr könnt ihr es euch leisten, nach Jerusalem zu gehen, aber ihr lasst ja zu Hause alles alleine in der Zeit. Verstehen wir so ein bisschen, was es für die Bevölkerung heißt? Wenn Hiskia also sagt, man darf nur noch am Tempel in Jerusalem anbeten, schließt er damit 2/3 der Bevölkerung vom regelmäßigen Opfern aus. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für die Bevölkerung bedeutet hat? An Zweifel? Wenn ihr bisher an euren Opferdienst die Sicherheit, dass Gott für euch sorgt, festgemacht hat, und jetzt könnt ihr praktisch nicht mehr opfern, weil ihr zu weit von Jerusalem weg wohnt. Können wir uns vorstellen, was es für die Bevölkerung bedeutet hat? Für uns heute klingt es so leicht. Ja, es steht in der Bibel, ganz einfach. Aber für manche in der Bevölkerung hat es bedeutet, sie konnten nicht mehr regelmäßig opfern. Und das Opfer war eben aus ihrer Sicht für viele die Sicherheit, dass Gott sich um sie sorgt. Wenn sie keine Opfer mehr bringen, dann kann Gott sie auch nicht mehr schützen. Was dann der Abgesandte hier noch sagt, ist, er sagt, willst du mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Was er dann aber noch sagt, meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin? Und beachtet, er benutzt hier nicht einfach nur einen allgemeinen Gott, sondern steht auch in den Worten des Rabschake, ist Herrn bei uns großgeschrieben. Das Anzeichen, dass Jahwe gemeint ist, also der Gott Israels. Das heißt, die Argumentation des assyrischen Abgesandten ist, ich bin hier, weil Jahwe mich geschickt hat. Euer Gott hat mich geschickt. Und es steht hier nicht wortwörtlich drin, aber man könnte sich vorstellen, dass der Hintergrund eben ist, euer Gott ist auch nicht damit einverstanden, dass es nur noch einen einzigen Altar gibt. Hiskia ist ein Extremist. Hiskia macht Dinge, die auch euer Gott gar nicht will. Ich bin hier, weil euer Gott mich geschickt hat, um auch bei euch die Dinge wieder so zu machen, dass euer Gott auch damit zufrieden ist. Können wir uns langsam hineinversetzen, was es für die Bevölkerung damals bedeutet hat? Das Angebot, das er sagt, ihr habt ja noch nicht einmal 2000 Reiter, zeigt die katastrophale Lage des Kriegsvolkes. Es gibt also keine militärische Hoffnung. Und damit ist es klar, es kann nur eine religiöse Frage sein. Ihr habt auf der einen Seite eben Hiskia, der sagt, Gott wird uns schützen, weil wir ihm allein vertrauen. Auf der anderen Seite habt ihr Sanherib, den König von Assyrien, der sagt, Gott wird euch nicht schützen, denn ihr habt hier nur noch einen Altar, an dem ihr anbetet. Deswegen hat er, das gefällt ihm auch nicht und ich bin hier, um das zu verändern. Zwei gegensätzliche Meinungen zum Thema Religion. Eigentlich haben wir hier einen Religionskrieg. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie hat der normale Bürger Jerusalems in dieser Situation entscheiden können, wer recht hat? Der normale Bürger Jerusalems wird keine Abschrift des Gesetzes zu Hause gehabt haben. Später haben wir die Geschichte, ihr kennt es dann bei König Josia, dass eine Abschrift des Gesetzes wiedergefunden worden ist, die bei Renovierungsarbeiten irgendwo vergraben wurde, weil die späteren Könige wieder kein Interesse daran haben. Nur was bedeutet es, wenn nur am Tempel die Priester Abschriften hatten? Dann heißt es, die normale Bevölkerung Jerusalems wird nicht die Chance gehabt haben, selber nachzulesen. Vielleicht wurde das Gesetz öffentlich vorgelesen. So war es eigentlich von Gott angeordnet. Aber ob das zu Hiskias Zeit regelmäßig stattgefunden hat, welche andere Möglichkeit hatten die Bürger Jerusalems zu sehen, was Gottes Wille ist? Interessant ist auch noch, wenn man dann die Rede weiterliest, in Kapitel 36, dann gibt der Abgesandte des assyrischen Königs eine Auswahlmöglichkeit für die Bürger Jerusalems. Wir lesen jetzt nicht alles der Zeit halber. In Vers 13 lesen wir zuerst, und der Rabschake trat hin und rief laut auf Hebräisch und sprach, hört die Worte des großen Königs von Assyrien. Das heißt, er redet ganz bewusst Hebräisch, nicht Aramäisch, was die Sprache Assyriens war, was die Abgesandten Hiskias verstanden hätten, sondern er redet Hebräisch, sodass es auch die Bürger Jerusalems auf der Mauer eben hören können. Und was sagt er dann zu ihnen? Lauft über! Hiskia ist ein Extremist, wenn ihr ihm folgt, werdet ihr sterben, die Stadt wird fallen, aber wenn ihr herauskommt zu mir, dann werde ich euch schützen. Ihr werdet in ein anderes Land gebracht, da geht es euch besser als hier, wenn ihr herauskommt, werdet ihr überleben. Auch das klingt für uns auf der einen Seite erst einmal nicht schlimm, aber lasst uns vielleicht ein bisschen später gehen, ein bisschen in der Zeit weitergehen. Jeremia Kapitel 21. Jeremia Kapitel 21. Wir gehen ungefähr 200 Jahre in der Geschichte weiter. Beziehungsweise wir hatten 711, jetzt sind wir im Jahr 605 ungefähr, also nur 100 Jahre in der Geschichte. Der Prophet heißt diesmal Jeremia und wir lesen Jeremia 21, die Verse 8 bis 10. Jeremia 21, die Verse 8 bis 10. Und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest. Wer sich aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Denn ich habe mein Angesicht gegen diese Stadt gerichtet zum Unheil und nicht zum Heil, spricht der Herr. Sie soll dem König von Babel übergeben werden, dass er sie mit Feuer verbrenne. 100 Jahre später finden wir eine sehr, sehr ähnliche Situation. Statt Assyrien steht Babylon vor der Tür. Statt Sanherib ist es Nebukadnezar. Und auch Nebukadnezar sagt dem Volk genau das Gleiche. Wer in der Stadt bleibt, wird sterben. Wer aber hinausgeht zu mir, wer überläuft zu mir, der wird am Leben bleiben. Den werde ich in ein anderes Land bringen. Es wird ihm dort gut gehen. Er wird sein Haus und seine Weinberge haben. Fällt uns das auf, die Parallele, die zu 100 Jahre vorher besteht? Zwei Situationen und beides Mal stehen die Bürger Jerusalems vor der gleichen Herausforderung, nämlich die Frage, wer hat Recht? Und beides Mal ist es eine Frage auf Leben und Tod. in der Stadt bleiben oder überlaufen zum feindlichen König. Die Frage ist, wann war was richtig und wie konnten es die Bürger Jerusalems erkennen? Und es war auch beides Mal eine Frage um Leben und Tod. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Deswegen können wir dem, denke ich, vorgreifen. Beim einen Mal in Jesaja geht die Geschichte dann weiter. Jesaja 37, dass der Engel des Herrn in der Nacht das feindliche Heerlager schlägt. 185.000 tote assyrische Soldaten. 100 Jahre später erobert Nebukadnezar Jerusalem. Diesmal gibt es viele Tote der jüdischen Bevölkerung. Das heißt, im einen Fall war es tödlich, aus der Stadt hinauszugehen, denn wenn die 185.000 assyrischen Soldaten vom Engel des Herrn erschlagen worden sind, kann man vermuten, dass wenn Juden aus der Stadt gegangen sind, dass auch sie mitgestorben sind. Das heißt, sicher war es, in der Stadt zu bleiben. 100 Jahre später war es sicher, aus der Stadt zu fliehen, weil Nebukadnezar die Stadt platt gemacht hat und wer in der Stadt geblieben ist, die Wahrscheinlichkeit größer war, dort zu sterben. Nun, ich habe vorher schon gesagt, wo konnte die Bevölkerung Jerusalems herausbekommen, was Gottes Wille ist in dieser Situation? Das schriftliche Wort Gottes hatte nur eine eingeschränkte Möglichkeit damals. Warum? Weil es ein Großteil der Bevölkerung nicht hatte oder nicht lesen konnte. Das heißt, den Vorschlag, den ich mache, was der Unterschied war, ist die Frage, wer ist Gottes Prophet? Wer ist Gottes Prophet in dieser Zeit? Bei Jesaja war es Hiskia, Hiskia war es Jesaja, so rum. Jesaja war damals der Prophet Gottes. Und wenn wir lesen, die Kapitel, ihr könnt es zu Hause euch noch einmal anschauen, dann geht Hiskia in den Tempel, er legt es Gott vor und dann sendet er Boten zu Jesaja. Und er sagt, fragt Jesaja, was wird Gott tun? Bittet Gott, dass er einschreiten wird. Bei Zedekia später ist es Jeremia. Jeremia, der Prophet Gottes ist. Und das Interessante ist, dass beide Propheten in den Situationen unterschiedlich raten. Jesaja sagt zu Hiskia, verlass dich auf Gott, der Weg, den du eingeschlagen hast, ist gut und Gott wird uns bewahren, Gott wird uns segnen, er wird die Stadt schützen und kein feindlicher Soldat wird nach Jerusalem eindringen können. 100 Jahre später, Jeremia sagt, verlass die Stadt. Dem König rät er, sich Nebukadnezar zu unterwerfen, um sein Leben zu schonen. Zedekia tut es aber nicht, weil die Bevölkerung, die Ältesten Jerusalems zu viel Einfluss hatten für ihn. Ein König, der sich nicht durchsetzen konnte, obwohl er eigentlich deutlich wusste, was kommen wird. Und Jeremia sagt, der Bevölkerung flieht, geht hinaus aus Jerusalem, denn Gott wird die Stadt diesmal nicht schützen, weil sie Gott nicht treu sind. Es war also wichtig zu wissen, wer war Prophet Gottes. Auch das war allerdings nicht so leicht, denn zu beiden Zeiten gab es nicht nur einen Propheten, der etwas gesagt hat, sondern zu beiden Zeiten gab es viele Propheten. Zu beiden Zeiten gab es viele Leute, die von sich in Anspruch genommen haben, Botschaften von Gott weiterzugeben. Auch wenn ihr das Buch Jeremia lest, dann lest ihr von Micha ist es, glaubt, der die Hörner Jeremias zerbricht, um zu sagen, Gott wird Nebukadnezar wieder zurück in sein Land schicken. Das heißt, zu beiden Zeiten war es nicht so leicht zu sehen, wer ist wirklich von Gott geführt und wer nicht. Ich glaube aber, dass zu beiden Zeiten es wirklich den ernstmeinenden Menschen klar geworden ist, wer Gottes Prophet ist. Es gibt genügend Hinweise in der Bibel, wo wir prüfen können, wer Prophet Gottes ist. Nämlich, ob es mit dem übereinstimmt, was bisher gesagt worden ist. Dazu finden wir im Buch Jeremia eine sehr interessante Begebenheit, als Jeremia die Tempelpredigt hält und verkündigt, dass die Stadt von Nebukadnezar zerstört werden wird, wegen den Sünden des Volkes. Da wird er gefangen genommen und von den Ältesten des Hochverrats angeklagt, weil sie sagen, man darf nicht gegen den Tempel Gottes sprechen. Zu sagen, dass der Tempel Gottes zerstört wird, ist Gotteslästerung und deswegen muss Jeremia sterben. Dann gibt es ein Gericht, die Ältesten setzen sich zusammen und dann schauen sie und sagen, wo haben Propheten Gottes das bisher schon einmal gesagt? Und sie kommen auf Micha, der Ähnliches schon prophezeit hat und sagen dann, weil das, was Jeremia sagt, übereinstimmt, auch mit dem, was wir in den 5 Büchern Mose finden, deswegen ist es Gottes Botschaft. Damals, als Micha es gesagt hat, hat man ihn nicht getötet, sondern das Volk hat die Botschaft angenommen und auch wir sollten die Botschaft deswegen annehmen. Das heißt, die Frage immer, stimmt es mit dem überein, was Gott bisher offenbart hat, ist einer der Tests. Und der zweite natürlich, das Leben der Propheten, wenn es mit Gottes Willen übereinstimmt, wenn sie selber dem folgen. Aber das ist nicht die Frage, auf die ich heute explizit eingehen möchte, wie wir einen richtigen Propheten erkennen. Der wichtige Punkt ist, dass ich glaube, dass es für die Bevölkerung damals extrem wichtig war zu wissen, wer ist Gottes Prophet in dieser Situation. Und ich glaube, dass es in dieser Situation auch recht schwierig war, wenn man erst dann mit dieser Frage konfrontiert wird. Sondern ich glaube, dass es vorher, bevor diese Krise sich zugespitzt hat, eine Zeit der Vorbereitung gab. Eine Zeit, wo das Volk Gelegenheit hatte, sich mit den verschiedenen Leuten, die Propheten sein wollen, zu beschäftigen. In dieser Situation bin ich überzeugt, war es wichtig zu wissen, wer ist der Prophet Gottes und wer sind falsche Propheten. Und ich glaube, es war wichtig, dass man sich vorher schon mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Die Übertragung auf heute, denke ich, ist gar nicht so schwer. Ich glaube, dass wir auch heute in einer Zeit leben, die nicht leicht ist, zu wissen, wo der richtige Weg ist. Ich glaube, dass wir auch heute in einer Zeit leben, in der die Frage, wie wir Gott nachfolgen, gerade als Adventgemeinde, was unsere Aufgabe ist, eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Wir haben mitbekommen in der Entstehung unserer Freikirche, dass wir zu einem besonderen Auftrag herausgerufen sind, nämlich die Welt vorzubereiten auf das zweite Kommen Jesu. Und auch hier ist es eine Frage auf Leben und Tod. Denn vorbereitet sein bei Jesu Wiederkunft oder nicht, wird nicht nur das irdische Leben beenden, sondern wird auch die Entscheidung über das ewige Leben treffen. Das heißt, es ist extrem wichtig für uns zu wissen, was bedeutet diese Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft? Und ich glaube, dass es auch dazu für uns lebenswichtig ist, zu wissen, wer Prophet Gottes für diese Zeit ist. Denn alle christlichen Strömungen der heutigen Zeit berufen sich auf die Bibel. Und ich glaube, dass es deswegen nicht reicht, nur die Bibel zu lesen. Das mag für den einen oder anderen gefährlich klingen. Wie ist das mit unserem Glauben allein die Bibel? Sagen wir nicht allein die Bibel, ist das nicht reformatorischer Grundsatz? Ja, ich stehe auch zu dem Grundsatz allein die Bibel. Tun wir als Adventgemeinde. Die Frage ist nur zu wissen, was ist damit gemeint? Ist mit allein die Bibel gemeint, wir brauchen nur die Bibel und mehr nicht? Wenn die Bibel selber sagt, dass Propheten kommen werden, wenn die Bibel selber die Gabe der Prophetie als grundlegend für die Gemeinde ansieht, Wenn wir zum Beispiel Epheser 2 einmal aufschlagen, Epheser Kapitel 2, in Kapitel 4 geht es dann vor allen Dingen um die geistlichen Gaben und auch um die Gabe der Prophetie. Dann steht Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde erbaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das heißt, die Gemeinde gründet sich auf diejenigen, die Jesus persönlich erlebt haben, als er auf der Erde war. Das sind die Apostel und auf die Propheten. Diejenigen, denen Gott erscheint und denen Gott Botschaften gibt. Und in 1. Korinther Kapitel 12 sagt Paulus eindeutig und in Kapitel 14, dass wir uns am allermeisten nach der Gabe der Prophetie bemühen sollen. Dass Gottes Wirken da ist. Das heißt, wenn die Bibel selber davon spricht, dass es Propheten geben wird, dann können wir den Satz allein die Bibel nicht so verwenden, dass wir sagen, wir lesen allein die Bibel, beschäftigen uns aber nicht mit den Boten Gottes, die er zu uns sendet. Und wir sind als Adventgemeinde überzeugt, dass Gott gerade in der Anfangszeit unserer Gemeinschaft eben stark gewirkt hat durch die Prophetie in der Gabe, die er Ellen White gegeben hat. Das bedeutet, ich glaube, es ist in Harmonie mit der Bibel zu sagen, dass wir auch heute, dass es für uns heute genauso lebenswichtig ist, uns wirklich mit dem zu beschäftigen, was Gott uns in der Gabe der Prophetie gegeben hat. Und ich glaube, dass es für die Zeit, in der wir leben, extrem wichtig ist zu wissen, was er auch durch Ellen White uns mitgegeben hat. Für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde. Und es gibt verschiedene Punkte, die uns davon abhalten können. Zum einen natürlich das, was ich schon gesagt habe, die Meinung, naja, wir haben ja die Bibel, wofür brauchen wir einen Propheten? Wir haben die Bibel alleine genügt. Theoretisch ja. Auch Ellen White hat immer wieder auf die Bibel hingewiesen. Erinnert ihr euch, Brüder, ich empfehle euch dieses Wort. Das bedeutete aber nicht, dass ihr gesagt hat oder gemeint hat, ihr braucht das, was ich geschrieben habe, gar nicht lesen. Es ist nicht wichtig. Sondern sie sagte, weil wir zu wenig studiert haben und weil unsere Erkenntnis der Schrift nicht so ist, wie sie sein sollte, deswegen hat Gott in seiner Gnade uns größeres Licht gegeben. Und dieses Licht nicht anzunehmen, würde bedeuten, es zu verwerfen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, uns mit diesem Licht zu beschäftigen, aber auch mit dem Licht, das uns dieses Licht hier besser verständlich machen soll. Ein zweiter Punkt ist aber auch zu sagen, ja klar, ich anerkenne Ellen White. Ich denke, dass Gott durch sie gewirkt hat. Aber nicht die Zeit zu haben, uns mit ihr zu beschäftigen. In dem Vergleich mit der damaligen Zeit, wie gesagt, wenn man erst in dieser Krise selber angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, welcher Prophet denn nun richtig ist, glaube ich, dass es zu spät gewesen sein könnte. Ich glaube, dass wir uns auf Krisen vorbereiten, indem wir in der Zeit vorher uns mit Gott beschäftigen, Gott nahe kommen und mit Gott verbunden sind. Ich möchte euch deswegen heute ermutigen, ich möchte uns ermutigen, wirklich uns die Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu studieren, in der Bibel, aber auch in den Schriften Ellen White. Weil ich glaube, dass es für diese Zeit für uns unerlässlich ist. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen, neu selber zu lesen. Nicht nur auf das zu vertrauen, was irgendwelche Prediger zitieren in den Predigten, sondern selber zu lesen, was sie geschrieben hat. Selber sich damit zu beschäftigen. Ein Problem ist, dass man sehr, sehr viel von dem findet heute, was sie geschrieben hat. Und dass es manchmal schwierig ist, den Einstieg zu finden. Und wie bei der Bibel. Leute, die sich noch nie mit der Bibel beschäftigt haben und anfangen in den kleinen Propheten, werden eine sehr, sehr schwierige Zeit haben, damit zurechtzukommen. Auch in der Bibel ist es so, dass Jesus die deutlichste Offenbarung Gottes ist. Dass wir deswegen in den Evangelien anfangen, Gott kennenzulernen. Und dass man dann, je nachdem, mit den Briefen weitermacht oder mit den Geschichten des Alten Testaments, aber auch hier ist es wichtig, langsam, Schritt für Schritt, sich ranzutasten und kennenzulernen. Und ich glaube, dass es bei Ellen White genauso ist. Ich weiß, dass es viele gibt, die zur Familienandacht vielleicht die Zeugnisse gelesen haben. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne von Ellen White war und dass das die richtige Art ist, sich mit ihr zu beschäftigen. Ich glaube, dass es Bücher von ihr gibt, die grundlegend sind, wo sie die grundlegenden Wahrheiten über Erlösung, über den Gott, der uns liebt, schildert. Und dass das die wichtigen Dinge sind, um das Fundament zu bauen. Vor allen Dingen denke ich hier an die Entscheidungsserie. Das heißt, die 5 Bücher Patriarchen, Propheten und Könige, das Leben Jesu natürlich im Zentrum, dann das Wirken der Apostel und der große Kampf. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es keinen Adventisten geben sollte, der diese 5 Bücher nicht gelesen hat. Weil sie die Grundlage dessen sind, was Gott uns an Informationen gegeben hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, möchte ich euch ermutigen, die Entscheidung heute zu treffen, anzufangen. Ja, 5 Bücher insgesamt, glaube ich, so 2.500 Seiten, das kann entmutigen. Aber jeden Tag eine Seite, jeden Tag 2 Seiten und ihr kommt voran. Die anderen Bücher sind Der Weg zu Christus, Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt und In den Fußspuren des großen Arztes. Das sind, denke ich, die grundlegenden Bücher, wo ich glaube, dass jeder von uns sie selber gelesen haben sollte. Weil ich denke, es macht einen Unterschied. Denn je besser wir sie kennen, es ist wie bei Falschgeld. Falschgeld können wir entscheiden. Manchmal geschieht es vielleicht auch Predigern, vielleicht auch mir, dass man ein Zitat von ihr aus dem Zusammenhang rausnimmt. Und dass es etwas anderes sagt, als sie ursprünglich sagen wollte. Sowas kann man aber nur merken, wenn man sie kennt. Wenn man weiß, Mensch, das und das habe ich von ihr gelesen, ich kann mir das jetzt nicht ganz vorstellen. Das kann man nur merken, wenn man selber sich damit beschäftigt hat. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen. Selber lesen. Nicht auf das hören, was andere sagen. Nicht und auch nicht da anfangen, wo die schwierigen Teile sind. Das Buch zum Beispiel Frühe Schriften, wo die ersten Visionen drin sind, ist aus meiner Sicht auch nicht das Buch, was so hilfreich ist am Anfang, weil es schwierig zu verstehen ist. Man braucht Hintergrund, man muss die Sachen zeitlich einordnen in den Geschichten, die damals passiert sind. Es ist hochspannend. Ich habe vor einiger Zeit ja angefangen, die Biografie von ihr zu lesen, von ihrem Enkel, Willie White. Sind auch 6 Bände, 500 Seiten, also man hat genügend zu lesen, aber es ist eben hochinteressant zu sehen, was ist der Hintergrund. Manches erschließt sich, wenn man die Zeit kennt, in der manches gesagt worden ist, wenn man die Probleme kennt. Ich ermutige uns, fangen wir selber an, uns mit ihr zu beschäftigen. Nicht auf das zu hören, was andere gesagt haben. Die Entscheidungsserie, ich denke, ihr habt die Geschichte schon mal gehört, wie sie entstanden ist. Es war eine Vision, die Ellen White hatte in Lovett's Grove, wo ihr in 2 Stunden praktisch der gesamte große Kampf von seiner Entstehung im Himmel über das Opfer Jesu auf Golgatha bis hin zur Auslöschung der Sünde am Ende und der Wiederherstellung des Paradieses auf der neuen Erde gezeigt worden ist. Und im Laufe praktisch ihres gesamten Lebens, eigentlich der gesamte Zeit ihres Lebens von da ab, hat sie daran gearbeitet, diese Vision mit all den Inhalten aufzuschreiben. Die Inhalte immer besser und ausführlicher werden zu lassen. Und so denke ich, dass die Entscheidungsserie, die wir heute haben, sehr wertvoll ist. Auch für sie. Gott hat ihr gezeigt, dass Satan versuchen wird, zu verhindern, dass das, was sie gesehen hat, bekannt wird. Und so hatte sie wenige Tage später einen Schlaganfall und konnte nicht mehr schreiben, nicht mehr reden. Aber Gott hat ihr gezeigt, Fang an, nach und nach, jeden Tag, so viel du kannst, fang an zu schreiben. Und je mehr du schreibst, desto mehr wird die Gesundheit wieder zurückkommen. Und so hat sie angefangen. Am Anfang wirklich wenige Zeilen am Tag. Danach war sie völlig erschöpft. Und dann ging es aber immer und immer besser. Ich glaube, es soll uns so ein bisschen zeigen, wie wertvoll es ist. Wir haben heute so viele Dinge, die uns ablenken können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge kennen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ich möchte euch ermutigen, euch zu entscheiden, jeden Tag selber zu lesen. Und dabei natürlich die Bibel nicht zu vernachlässigen, sondern es ist gut, beides parallel zu lesen. Den Bericht, den sie in den Büchern schreibt, mit dem biblischen Bericht zusammen. Ich glaube, dass es für uns heute auch wichtig ist, dass wir die Zeit, die wir haben, nutzen, um uns vorzubereiten, um gegründet zu sein in dem, was Gott uns mitgegeben hat. Und ich wünsche uns dazu von Herzen Gottes Segen. Amen.